zusammen, bevor es losgeht, eine kurze Info. Auf meinem Instagram-Kanal Simon Lohmeier findet ihr die Bilder zu den einzelnen Geschichten auf der Weltreise. Den Link zu meinem Account findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß dabei.
Ich glaube, dass tatsächlich solche Reisen dafür da sind, festzustellen, was für Ängste man hat und sie auch zu konfrontieren.
Als ich in Mexiko gelebt hatte, kein Geld auf dem Konto und einen Rucksack auf dem Rücken und irgendwie aber trotzdem das so mit das glücklichste Leben hatte. Ein unbekleideter Körper ist für mich so die absolute Freiheit. Ich weiß nicht, dieser Ausspruch von Freiheit, den ich gerne manchmal noch in der Art und Weise nach außen trage.
Ich laufe natürlich wie so eine Alpha-Bitch durch die Gegend und denke mir, don't mess with me.
Schon auch in Taliban- oder Al-Qaida-Gebieten, wo ich gewarnt werde und ich stehe da alleine im Wald. Und mit diesem Bus bin ich ja wahnsinnig angreifbar, theoretisch. Ich habe sogar die Fenster offen. Also man könnte von außen, könnte mir jemand direkt an die Gurgel fassen.
Diese Reise ist viel größer, als es ist nur deine Reise. Wir machen diese Reise alle. Jeder findet darin was für ihn selber eine Rolle spielt.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bussi, meinem Interview-Roadtrip-Podcast. Ich bin Simon Lohmeier und ich reise gerade mit meinem 1984er knallgelben VW-Bus Bussi um die ganze Welt. Von Deutschland nach Indien, über Japan nach Amerika, runter Südamerika, Afrika und zurück nach Deutschland. Das dauert ungefähr 2 Jahre. Zwischendurch lasse ich meinen Bus stehen und komme für ein paar Wochen zurück in meine Heimat. Und hier spreche ich dann mit spannenden Persönlichkeiten über ihre und meine Erfahrungen aus den Regionen, in denen ich unterwegs war. Und natürlich auch immer über die Menschen und das Leben selbst. Katharina von der Leyen ist heute meine Gästin. Sie ist eine sehr, sehr gute Freundin, Bestsellerautorin, Journalistin und eine wirklich tolle Frau. Ihr merkt, ich bin ein wirklicher Fan von ihr und habe mich daher auch sehr auf unser Gespräch gefreut. Ich habe mit Katharina auch über die Reise geredet, aber vor allem haben wir über die Geschichte hinter meinem Bus Bussi gesprochen, was Ästhetik für mich bedeutet und über die Suche meines Ikigais. Was das ist, hört ihr gleich in dieser Folge. Wie immer hat Katharina durch ihre Art für eine herrliche Stimmung gesorgt und an der einen oder anderen Stelle mich auch herausgefordert. Viel Spaß dabei. Bussi Bussi. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Katharina von der Leyen. Hallo, schön, dass du da bist.
Hey, finde ich auch ganz schön.
Wie aufregend, dass wir zusammen in dem Podcast sitzen. Ich muss jetzt sagen, auf meiner Reise, die dann irgendwie auch unsere Reise ist, weil wir so viel telefonieren, genau. Also ich liebe das, wenn man dann so, da sitze ich in meinem Bus und bin natürlich alleine unterwegs und ich erinnere mich einmal, da bin ich gerade... Wo bin ich da rausgefahren? Ja, von Armenien Richtung Iran, oder? Wo ich auch diese komische Schildkröte, die da so einen kleinen LKW hinten angehängt hatte, hatten wir telefoniert und hatte ich dir dann gleich auch ein Bild geschickt. Das war einfach eine kleine Landschildkröte, die hatte irgendwie was hinten drauf geklebt, dass die noch einen Anhänger zieht. Das fandest du ja natürlich ganz schlimm. Also man muss sagen, Katharina ist ja wirklich ein riesen Tierhelfer, Freund. Sie selber zählt 10 Hunde, ich weiß nicht, wie viele Hühner, Schafe.
Das ist alles so ein bisschen out of hand inzwischen.
Aber dafür, das ist ja auch dein Leben. Du hast ja viele Hundebücher geschrieben, Bestseller-Autorin mit diesen Büchern und da gehört viel dazu. Du liebst Tiere.
Ich liebe die Tiere, aber ich liebe auch die Menschen, so ist es ja nicht. Also ich meine, in meinen Themen sozusagen bewege ich mich ja immer zwischen Rockstars, Schauspielern und Hühnern.
Und die Hühner hast du dann trotzdem noch am liebsten?
Die Hühner, nein, nicht am liebsten, aber die brauche ich, um mich zu erden, ehrlich gesagt. Wenn du nur mit Leuten zu tun hast, die eben möglichst fliegen, brauchst du ab und zu auch mal ein Huhn, was echt mal auf dem Boden bleibt.
Was ausschaut, als ob es fliegen sozusagen könnte.
Aber die Geschichte mit dieser Schildkröte, die hat mich echt beschäftigt, weil das ist ja so auf diesen Reisen, dass man immer so Dingen begegnet, die nicht in den eigenen Kulturkreis passen eigentlich. Und ich natürlich, mein Tierschutzherz, mein Sentimentales, ich wollte eigentlich sofort, dass du dich auf dem Absatz umdrehst und diese Schildkröte befreist von dem Anhänger, den sie ziehen musste. Aber natürlich muss man, gerade wenn man so eine Reise macht wie du durch die ganze Welt, lernen, die Klappe zu halten. Und das ist ja auch nicht so, beziehungsweise einfach Dinge auch mal hinzunehmen.
Da sagst du was, weil da habe ich direkt ein Bild im Kopf, als ich im Iran da war ich in so einem, das war Pakistan, als so ein Polizist einen Gefangenen geschlagen hat. Und ich habe das mitbekommen und mir war sofort mein Gerechtigkeitsherz ist da irgendwie hochgekommen und ich habe dann den Polizisten blöd angemacht, dass es nicht sein Recht ist, den zu schlagen.
Das in welchem Land war das?
Pakistan.
Gute Idee.
Und der hat sich dann später bei mir auch entschuldigt. Aber
hat er?
Ja, also er hat auch sofort aufgehört und ich habe ihm auch gesagt, so, dass das nicht der muss warten, bis er vor Gericht ist und dann kriegt er seine Strafe und die Strafe die darf nicht von ihm ausgeführt werden. Keine Ahnung, aber ja, manchmal muss man, keine Ahnung, muss man, ich bin eigentlich einer, der gerne was sagt, wenn ich denke, das ist in den Grundfesten falsch.
Ist nur besser, du machst es nicht, wenn du nach China fährst.
Ja.
Weil, ich meine, du hattest ja auch schon, ich meine, du bist ja schon tatsächlich in irgendeinem Gefängnis gelandet, mal kurz, oder ja, in einer Zelle zumindest.
Absolut.
Und das finde ich ist eben, also wir sind ja unsereins sehr frei und extrem demokratisch aufgewachsen und haben ja auch unsere eigenen Leben so gestaltet, dass man sich sozusagen alles erlaubt innerhalb einer gewissen moralischen Grenze sozusagen. Und dann muss man auf einmal, wenn man in ein anderes Land reist, wie gesagt, ich meine, du hast dich jetzt die ganze Zeit in Ländern bewegt, wo Frauen Kopftücher tragen müssen. Und das ist ja nicht so einfach, damit umzugehen. Und du hast ja auch Geschichten erlebt mit Frauen, die das nur vordergründig leben und dich andererseits ja doch auch versucht haben einzuspannen für was anderes, wenn ich mich nicht täusche. Solche Geschichten gab es doch.
Absolut, absolut. Ich finde, was ich da aber auch, das passt vielleicht ganz gut, weil ich mit einem Mädel im Iran gesprochen und jetzt seit der Revolution oder den Protesten sagt sie, dass auch zum Beispiel die Frauen, die gerne Kopftücher tragen, gibt es ja auch. Also das darf man nicht vergessen. Ja, das ist auch
ist ja auch ein Glaube.
Das ist eine alte Generation, ältere Generation. Genau, schützt einen auch. Und das ist, glaube ich, auch ein schöner Schutz, wenn man sich nicht irgendwie so komisch angeschaut fühlt. Also dass Männer einen nicht komisch anschauen, weil man halt irgendwie, was theoretisch ein Männerproblem ist, oder praktisch, dass diese Frauen, die Frauen, die jetzt keine Kopftücher mehr tragen, dass die sich vertragen. Weil das war früher auch anders.
Da untereinander meinst du?
Dass sie untereinander sich dann auch fertig gemacht haben und gesagt haben, warum trägst du kein Kopftuch, du bist Muslimin. Und ja, und das, da muss man irgendwie so beide Seiten zulassen. Und jeder, ich finde es ja, das Schöne ist, dass jeder so, wie er will. Also solange man da keinen anderen auf die Füße tritt, finde ich das schön.
Aber das Interessante ist ja, wie gesagt, du kommst ja aus einer Welt, nämlich unserer Welt, in der ja eigentlich wirklich sehr vieles erlaubt ist. Und wir leben ja vollkommen frei. Und du suchst dir ja jetzt gerade lauter Länder aus, die extrem restriktiv sind. Wie reagieren denn da die Leute eigentlich immer auf dich? Weil bisher hatte ich immer das Gefühl, dass sie alle so das Gefühl hatten, du bist so der Clown aus einer anderen Welt.
Man könnte das, also klar, ich gehe mit diesem knallgelben Bus und auch meiner Art und Weise, glaube ich, wie ich auf Menschen zugehe, bin ich da schon eher das Kontrastprogramm, da hast du recht. Aber ich muss sagen, dass die Leute sehr wohlwollend und positiv reagieren. Ich habe es selten komische Reaktionen auf mich gehabt. Aber vielleicht auch, weil sie wissen, ich komme aus einer anderen Welt. Wenn ich jetzt aus deren Welt wäre oder geboren und aufgewachsen im Iran und dann wäre ich so ein freiheitsliebender Hippie, der sich gerne auszieht und andere Leute nackig fotografiert und dann noch irgendwie mit einem gelben Bus durch die Landschaft fährt, dann wäre ich wahrscheinlich eher ein Ausgestoßener. Da würde man wahrscheinlich anders aufgenommen werden.
Naja, das ist ja sozusagen der Grund, warum die Leute es auch immer so schön finden, woanders hinzufahren in die Ferien, weil da geht sie die Politik nichts an, sondern da finden sie, sie fahren nach Italien, lieben den Strand und überlegen sich gar nicht, wie eigentlich sozusagen die Regierung sich gerade positioniert sozusagen. Absolut. Weil man ja, und diesen Luxus hast du zum Teil ja auch, trotzdem musst du dich ja anpassen. Also du machst diese Reisen und du versuchst ja, ich meine, du versuchst in Kontakt zu kommen. Das ist ja auch das Großartige an dieser Reise. Du wohnst, du fährst alleine in diesem unbeschreiblichen gelben Spielmobil. Und ich meine, daran sehen die ja schon, dass du anders bist als sie. Du bist anders als die anderen Kinder. Deswegen ist es für sie vielleicht dann auch leichter, diesen Freigeist, den du sicher vor dir herträgst, zu akzeptieren, könnte ich mir vorstellen.
Ja, ja. Ich habe da wirklich kaum schlechte Erfahrungen mitgemacht. So, ich meine, ich habe manchmal das Gefühl, so die Grenzen zeigen immer so ein bisschen schon auf, in was für ein Land man fährt. Also manchmal wird es einem echt sehr schwer gemacht oder manchmal hat man Angst, dass man gar nicht reinkommt und man trägt ja schon so ein Bild, also man hat ein deutsches Nummernschild und dann siehst du diesen Jungen in diesem Auto und dann hat man es manchmal leichter, manchmal schwerer. Irgendwie haben mir die Grenzen manchmal schon so ein bisschen so eine Vorahnung gegeben, wie das Land auf einen reagiert.
Wie kam es eigentlich zu diesem gelben Bus? Ich meine, man könnte ja auch in einer Kutsche fahren, theoretisch.
Oder in einem neuen Auto. Oder, ich weiß
oder
nicht.
So, genau. Also ich meine, man muss sich das Ding ja so vorstellen, es ist ein sozusagen neu designter gelber VW-Bus von, wann ist der?
1984,
genau. Ja. Also so ein Ding aus der Kindheit eigentlich.
Ja, und
in schöner.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, kommt aus der Kindheit. Wir hatten letztens mit meiner Mami auch gesprochen. Wir hatten so einen, ich kann mich an den nur noch leicht erinnern, also ganz, ganz, ganz vage. Ich war vielleicht 4, 5, 6 und wir hatten auch so einen T2. Ne? Und ich glaube, das liegt einfach bei mir im Blut. Das war auch, wenn mich jemand nach meinem Traumauto gefragt hat, dann war das immer das. Also da kommt jetzt kein neuer Ferrari oder irgendwas in den Sinn, sondern ich wollte immer diesen Bus. Und
mit dem Ferrari durch Pakistan oder durch den Iran ist vielleicht auch schwierig.
Absolut, aber so, wenn man, es war einfach immer schon mein Traumauto in jeder Hinsicht. Deswegen habe ich es irgendwann mal, hatte ich einen Job in Brasilien und da habe ich ganz viele von denen gesehen. Und dachte, scheiße, vielleicht finde ich hier einen, weil in Deutschland kann man sich die nicht wirklich leisten. Und dann habe ich dort einen gefunden kann ich offen sagen, ich habe den in Brasilien für 900 Euro gekauft. Der ist auch noch gefahren. Und dann habe ich ihn nach Deutschland geschifft. Das hat dann das Dreifache gekostet von dem Kaufpreis. Und dann hatte ich den hier und habe den mir herrichten lassen bei Freunden in Bulgarien. Ich habe den dann auch von Brasilien über Bayern nach Bulgarien, also die drei großen Bs, die dieser Bus hinter sich hat. Und genau, habe den in Bulgarien bei Sofia Monaco dann herrichten lassen. Da hatte ich auch noch gar nicht die Idee mit dieser Weltreise. Die kam dann, also wenn man sowas vor sich hat und dann war das auch mit dem Job, hat es mir irgendwie langsam auch gereicht, diese ganzen, du weißt es ja, du hast es ja auch mitbekommen, diese ganzen Influencer-Dinger und den Kommerz, den ich für GQ und Esquire gemacht habe, dass ich irgendwelche Brands ins gute Licht drücke oder mit denen schöne Geschichten mache. Genau, das sollte irgendwann dann mal ein Ende haben und ich hat mich irgendwie frei machen können von dieser Arbeitswelt und diesem Surrounding, in dem ich gerade gesteckt bin.
Und du hast dich im Grunde durch diese Reise frei gemacht, oder? Also ich hatte eine Zeit lang den Eindruck, es wäre beinahe sowas gewesen wie so eine Art Midlife-Crisis, bisschen früh. Aber also es war so, dass du an einem Punkt, hatte ich das Gefühl, dass du an einem Punkt angekommen warst, wo du dachtest, jetzt musst du hier mal hier irgendwie neue Horizonte finden.
Ja, und das habe ich habe das als Mensch irgendwie öfters. Ich spüre das bei mir, dass ich so alle 3, 4 Jahre habe ich so ein, ich muss was ändern und ich habe es irgendwie ausgekostet. Ich habe es gelebt und gespürt und ich habe daraus irgendwie auch in der Zeit das Beste gemacht. Ich würde sagen, diese immer die letzten 4 Jahre Arbeit oder 8, was so genau GQ und das Instagram-Ding, würde ich jetzt mal so sagen, das habe ich ausgekostet. Ich habe das gut leben können, aber ich wollte raus. Ich habe das noch gar nicht so erklärt. Das ist schön, dass du fragst, weil so ein ich wurde eher irgendwann mal zu diesem Simon Lohmeier da draußen, weil ich als Künstler oder als Fotograf eine gute Arbeit gemacht hatte und dann oder mit meiner Nude-Fotografie und mit dem, wie ich da draußen unterwegs war, wurde ich dieser Fotokünstler und dann habe ich auf einmal in dieser Kommerzschiene gesteckt. wo ich dann aber immer noch diesen Titel hatte, aber mich gar nicht mehr drum kümmern musste, weiter als Künstler groß was auf die Beine zu stellen.
Das heißt, du wurdest Künstler genannt,
oder weiterhin,
musstest es aber nicht beweisen, dass du einer bist.
Genau, ich musste es nicht mehr weiterhin beweisen. Und das war ja echt an sich ganz praktisch, aber für den eigenen Anspruch ist es mir jetzt wichtig, wieder zu diesem kreativen Künstler-Ich zu kommen, ohne dass ich für eine Brand da bin oder für jemanden mir was ausdenke, was mit Werbung zu tun hat, sondern ich will wieder dieser Hippie-Künstler werden, der ich, glaube ich, mal war.
Also im Grunde genommen tatsächlich ist dann diese Reise sowas Ähnliches wie eine Reise, es klingt wahnsinnig dramatisch, eine Reise zu dir selbst, aber so, also nochmal so ein Reboot, wer du eigentlich bist, dich mal wieder neu positionieren.
Ja, aber denkst du nicht auch so für dich selber, dass man sich das alle paar Jahre hinterfragen muss, wo komme ich her und wo ging es mir auch mal echt gut? Weil es gibt immer so Phasen, da geht es doch einem echt gut und dann geht es aber weiter und man verliert sich ein bisschen und ich finde diese Fragestellung fantastisch an sich selber. So, weil wenn ich jetzt überlege, dass ich mal so vor, das ist jetzt auch schon wieder 12 Jahre, als ich in Mexiko gelebt hatte, kein Geld auf dem Konto und einen Rucksack auf dem Rücken und irgendwie aber trotzdem das so mit das glücklichste Leben hatte. So plus minus null am Monatsende raus. Und selbst von dem kleingepackten Rucksack habe ich nur die Hälfte benutzt, mit dem ich für 1-2 Jahre unterwegs war. Also dieses runtergebrochene Leben, was aber so aufregend, abenteuerlich und so voller Begegnungen und, weiß ich nicht, Kultur und Menschen war, das habe ich vermisst und da habe ich gedacht, dass ich würde da gerne eigentlich daran auch wieder dran anknüpfen.
Also ich glaube, dass das so wahnsinnig wichtige Fragen sind, immer wieder, die natürlich sehr viele Leute, weil sie so im Strudel ihres normalen Lebens verhaftet bleiben, durch Kinder, durch Ehefrauen, Ehemänner, andere Partner, durch
Besitz.
Ich wollte gerade sagen, durch einen Stall voller Pferde meinetwegen, da kannst du so schlecht verreisen. Ja. Nur die meisten Leute schaffen es nicht, sich da immer wieder zu fragen, bin ich eigentlich noch auf der Route, die ich ursprünglich mal gehen wollte? Und das ist ein unglaublicher Luxus, wenn man sich das leisten kann. Man opfert viele Dinge dafür. Also man opfert, dass man eben nicht 5 Kinder zu Hause hat, die man eben nicht so ohne weiteres einfach alleine lassen kann. Andererseits, möglicherweise wird man eben immer schlauer und immer interessanter, weil man immer mehr Dinge sieht und sich selber, beziehungsweise es ist natürlich auch eine Ego-Nummer auch. Man beschäftigt sich natürlich andauernd mit sich selber, den eigenen Zielen und dem eigenen Bewusstsein. Man versucht, eine andere Bewusstseinsstufe zu erreichen sozusagen. Und die meisten Leute um einen rum haben von 7 Bewusstseinsstufen, glaube ich, dümpeln diese auf Nummer 2 rum. Und das kann man eigentlich als einigermaßen kreative Person nicht aushalten. Man muss was anderes machen und man muss es eben so machen, dass es nicht auf Kosten von anderen geht.
Ja.
Aber ich glaube, in the long run sind das genau die richtigen Fragen. Immer wieder, immer wieder.
Ich glaube, da darf man sich nicht aufhören zu fragen.
Manche Leute schaffen das erst nach einem richtig schweren Cut im Leben, also irgendeine schwere Krankheit oder irgendjemand stirbt, der wahnsinnig wichtig war oder so. Und dann reißt es viele Leute, ja. Und bei anderen Leuten, wie gesagt, ist es dann eben die Midlife-Crisis. So und so viele Leute klappen völlig zusammen mit 50 oder kurz vor 50, weil sie sich denken, war das jetzt eigentlich alles? Ich glaube, dass dass es für die eigene persönliche psychische Hygiene gut ist, wenn man sich diese Fragen immer wieder fragt, alle paar Jahre, alle 5 oder 7 Jahre oder so. Die meisten Leute schaffen das nicht, weil sie zu verhaftet sind in unglaublichen Verpflichtungen.
Ja. Hast du recht. Ich glaube auch, so was Midlife-Crisis angeht, das könnte...
Die kann man ja ein paar Mal haben.
Ich hatte die
erste mit 30.
Ja?
Ja, klar.
Ich habe immer das Gefühl, dass ich eher der Mensch bin, der sowas, glaube ich, nicht hat, weil ich immer so streng mein Leben ändere oder dann auch einfach umdrehe, wenn es ist. Ich glaube, Midlife Crisis hat es nicht damit auch so zu tun, wenn man so zurückblickt und sagt, so, okay, jetzt vielleicht habe ich da was verpasst und dann will ich es jetzt machen? Oder?
Ich glaube, eine Midlife Crisis hat damit zu tun, dass man sich, was ich gerade schon sagte, dass man sich überlegt, ob man immer noch auf dem Weg ist, den man gehen möchte oder ob man irgendwie im Moos gelandet ist in der Zwischenzeit und das gar nicht mehr merkt im Augenblick.
Also dann bin ich jetzt in meiner fünften Midlife Crisis.
Ja, eben. Das ist, ich finde, Midlife Crisis ist ja nicht immer was Schlechtes. Mhm. Eine Krise ist ja nicht jedes Mal, bedeutet ja nicht Zähne klappern jedes Mal, sondern es bedeutet ja nur, eine Krise bedeutet, dass das, was man gerade gemacht hat, vielleicht, dass man das wieder hinterfragt, ob es tatsächlich der richtige Weg war, sozusagen.
Und dann auch mit Veränderung rausgeht.
Also genau.
Ja, doch.
Und das, was du dir überlegt hast, war, dass das so, wie du das gemacht hast, mit deiner Galerie, mit deiner Fotografie, diese Nude-Fotografie, alleine die Fotos, die man jetzt sieht von dir, sind ja schon anders. Du hast dich ja total verändert. Also du hast ja auf deinem Instagram-Account, sieht man ja die ganzen Fotos, die du jetzt auf deiner Reise machst, die einen total flashen mit diesen Farben, mit diesen Menschen, die so ganz anders aussehen. Man sitzt immer nur da und denkt, oh Gott, da will ich jetzt sein. Aber, und dann zwischendurch hast du immer noch, postest du dann diese Fotos von irgendwelchen schönen, nackten Menschen. Die sind eher wie so ein Echo aus einer anderen Zeit, weil im Moment mit dieser Reise haben die mit dem Simon, der du jetzt gerade bist, haben die eigentlich gar nicht so viel zu tun, finde ich.
Da sagst du, glaube ich, auch wirklich was. Jetzt, wo ich mit dir rede, kommt auch so ein Gefühl hoch, was ich auch noch nicht kommuniziert hatte oder auch gar nicht angesprochen habe, auch mich mit mir selber, glaube ich, noch gar nicht so ausgemacht habe, weil ich hatte wirklich eine kleine Fotografiekrise. Ja. Auch in dem Moment, wo ich losgefahren bin, wusste ich auch gar nicht, wo es für mich hingeht. Und auch dieses jetzt, wie ich glaube ich so in Stories und in dem, was ich über Social Media an euch dann weitergebe, an die Außenwelt, da habe ich wieder was gefunden, was mir auf einmal Spaß macht. Und es hat nichts mit Nudes zu tun und nichts mit irgendwie
perfekten Hinterteilen schöner Mädchen.
Und da habe ich gerade wieder so eine Freude gefunden, also in der Fotografie. Aber die muss man ja erst so sich vielleicht wieder aneignen oder man muss gucken, was spricht einen ästhetisch an. Ich hatte tatsächlich am Anfang ein bisschen Probleme, mich einzuordnen in meiner Fotografie oder in meinem künstlerischen Anspruch. Obwohl auch diese Nudes, die machen mir natürlich ab und an auch irgendwie Spaß. Irgendwie gibt es mir so ein, das ist wie so ein Backflash in alte Zeiten und irgendwie.
Sag ja, wie ein Echo.
Das ist wieder, es ist ein Echo und ich mag auch einfach dieses, ein unbekleideter Körper ist für mich so die absolute Freiheit. Ich weiß nicht, vielleicht ist es dieser Ausspruch von Freiheit, den ich gerne manchmal noch in der Art und Weise nach außen trage.
Gleichzeitig bewegst du dich im Moment in Ländern, wo das mit dieser totalen Nacktheit eigentlich eher nicht möglich ist.
Ja, und da ist es dann nochmal, ich erinnere mich an dieses Bild, was ich gemacht habe, da bin ich zwar selber nackig und halte die Frau in einer Burka auf einer Düne im Iran. Mhm. Und habe darunter einen Text geschrieben, angelehnt an die Rede von Martin Luther King, I Have a Dream. Und habe das so ein bisschen umgeschrieben, dass was so die
Ich frage mich manchmal, ob der sich eigentlich in seinem Grab umdreht, dass er diesen Satz jemals gesagt hat, weil wie oft der schon von anderen Leuten aufgenommen worden ist und total verdreht, total. Das nur nebenbei.
Ja. Ja, sehr frech, auch gerade mit dem Bild. Aber da habe ich ein wahnsinniges Feedback zurückbekommen, auch gerade von vielen iranisch-deutschen Freundinnen von mir, die halt so die Message dahinter irgendwie so, die Message, die dahinter stand, das würden die sich einfach so gerne wünschen für ihr Land und für ihre Frauen und Mädels aus dem Iran. Und manchmal tut es gut. Das ist dann so ein vielleicht so ein künstlerischer Step, den man dann vielleicht auf die Seite nimmt und sich dann da auslebt.
Also ich fand es sehr eindeutig, dass sich deine Fotografie verändert hat, seit du diese Reise angefangen hast. Weil ich kann mich an das erste Foto, was wirklich anders war, als die Fotos davor war, wie du selber nackt nachts auf deinem gelben Bus stehst und dich sozusagen dem Sternenhimmel entgegenreckst.
Ja, ja, ja.
Und das fand ich wahnsinnig toll. Und das war noch sehr verwandt mit den alten Fotos, in Anführungszeichen. Ich meine, wir tun jetzt so, als wäre das irgendwie 10 Jahre her. Ist es ja nichts. Wir reden jetzt hier von irgendwie 8 Monaten. Aber trotzdem hat sich wahnsinnig viel verändert. Dafür sind Reisen ja da, dass der Horizont, der innere Horizont sich verändert. Deswegen ist es eben wichtig, dass Leute tatsächlich in die Ferien fahren oder dass die Leute Reisen machen und nicht immer nur Geschäftsreisen.
Unbedingt,
sondern dass man sozusagen irgendwo steht, wo man einen Horizont zulässt.
Ja. Machst du das auch in Reisen oder gibt es so Länder, wo du dich rausnimmst?
Ich mache das eigentlich auf allen Reisen und ich habe es auch immer versucht, da zu machen, wo ich lebe, sozusagen. Ich habe immer versucht, meinen Horizont, ich bin ja meistens da, wo ich gerne wohnen, also da, wo ich gerne hinfahren würde, bin ich immer gleich hingezogen, weil das war irgendwie einfacher. Und weil irgendwie, ich dachte mir, irgendwie, man kann ein Land nicht kennenlernen, wenn man da nur 3 Wochen ist, das nützt mir nichts. Was soll ich in einem Resort in ich weiß nicht was.
Und das ist auch immer richtig angegangen. Also dich hat was interessiert und hast du dir da einen Job gesucht und dann bist du da hingezogen.
Ja, es gab keine andere Möglichkeit. Es war so, also ich war irgendwie mit 18 wollte ich gerne nach Australien, hat meine Mutter gesagt, ja super Idee, such dir einen Job. Also habe ich mir einen Job gesucht ich habe ja damals schon gearbeitet als Journalistin, habe mir einen Job gesucht bei der australischen Vogue, fand es da aber blöd nach 3 Monaten, weil ich es langweilig fand und habe dann stattdessen, weil ich ein Visum hatte, in Zoo gearbeitet ein Jahr lang. Und dann wollte ich von da aus gerne nach New York, sagte meine Mutter wieder, ja, gute Idee, such dir einen Job.
Das ist
ging halt nicht anders.
Super
genau.
Tipp. Das ist ja, wie man es machen soll.
Weil wie soll ich denn New York kennenlernen, wie andere Leute das versuchen, weil sie die Möglichkeit nicht haben, in 2-3 Wochen, lernst du nichts von New York. Ich habe in New York gelebt, da wohnt, da gab es noch, neben meinem Haus war ein Crackhaus. Ja. Und das war so, dass die einzige Adresse in ganz New York, wo die Taxifahrer, wenn sie dich abgesetzt haben, tatsächlich gewartet haben, bis du im Haus drin bist. Das machen New Yorker Taxifahrer nicht, das geht die überhaupt nichts an. Aber die fanden das irgendwie shady da. Aber das war, und da habe ich dann da gelebt 2 Jahre, bis ich auch dachte, irgendwie, meine angeborene Unruhe oder Ungeduld, dass ich dachte, irgendwie, das hat da hier mit Amerika nichts zu tun. Also habe ich mir überlegt, was sind die beiden amerikanischsten Sachen, die mir einfallen. Weil New York ist ein Planet, das hat nichts mit Amerika zu tun, das ist ganz was anderes. Und daraufhin habe ich gedacht, das Amerikanischste ist Elvis und Cowboys. Also habe ich mir ein Ticket gekauft nach Memphis, Tennessee, habe mir Graceland angeguckt und eine lebenslange Elvis-Fixierung entwickelt und habe dann ein Jahr auf einer Ranch gearbeitet, weil ich wissen wollte, wie das geht als Cowboy. Cool. Und das ist doch die Reise, die du machst, ist ja auch so. Du fährst ja nicht einfach nur hin und du bist außen, sondern du gehst ja mittendurch. Du läufst nicht am Rand entlang. Du setzt dich hin und trinkst mit denen Tee und lässt dir, wie redest du überhaupt mit denen? Ich meine, soweit ich weiß, ist dein Iranisch nur so halb toll.
Ja, aber da finde ich, die heutige Welt ist natürlich dafür auch wirklich ausgelegt, dass man kommunizieren kann.
Was mit Google Übersetzer oder wie man echt?
Man hat ein iPhone in der
wirklich?
Hand. Also teilweise saß ich in den Wohnungen von einer iranischen Familie und man kann dann in sein Handy auf Englisch reinsprechen und es kommt auf Persisch raus. Also,
wäre das nicht toll, wenn es das auch für Beziehungen gäbe?
Ja,
so ein Google-Übersetzer-Programm.
Das erinnert mich an das Buch, Männer sind vom Mars und Frauen von der Venus. Oder man spricht 2 verschiedene Sprachen.
Beziehungs-Google-Übersetzungsprogramm wäre doch toll. Wie ist denn das eigentlich für dich, dass du die meiste Zeit fährst du ja allein, also du hast immer wieder Freunde gehabt, die dich besucht haben auf den Reisen zwischendurch. Aber wie ist denn das mit der Einsamkeit? Weil eigentlich bist du ja jemand, der nicht so richtig viel alleine ist, oder?
Aber wahrscheinlich eher so notgezwungen hier in Deutschland oder wenn ich, also hier in München, da kommt man ja gar nicht weit, ohne dass man irgendjemanden Bekannten über den Weg läuft. Aber auf der Reise, irgendwie gehört es dazu, ich habe es auch irgendwie gebraucht.
Schenk dir mal ein T-Shirt, da schreibe ich drauf, not available, dann geht das vielleicht besser.
Don't talk to me.
Also auf den Reisen, Verzeihung.
Da suche ich gerade tatsächlich ein bisschen danach. Oder ich muss sagen, jetzt ist ja auch wieder, ich bin ja jetzt bis vor die Tore Indiens gefahren, ja, und habe das jetzt mit 2-3-maliger Besuchern irgendwie alleine durchgezogen, aber ich habe es gebraucht. Ich muss auch sagen, dass es mir dann, ich bin sehr sozial und ich brauche irgendwie so den sozialen Kontakt, bis, also über die letzten Jahre habe ich das viel gebraucht. Mhm. Und jetzt brauche ich es gerade gar nicht. Also ich habe es gar nicht mehr irgendwie, ich bin dann tatsächlich meistens, wenn mir zu viele Menschen irgendwie um mich herum waren, habe ich mir dann, bin ich aufs Gaspedal getreten und habe mir was ganz Abgelegenes gesucht, wo ich dann schlafen kann, wo ich morgens aufwache und irgendwie vor die Tür gehe und
keiner, naja, so lebst du ja auch, keiner da ist. In deinen Tiny Houses irgendwie in der Pampa von,
ja, ein bisschen raus.
Es ist ja noch Oberbayern, aber ich meine, es ist...
Es ist noch Bayern, ja. Aber es ist irgendwie, also es ist schön, es ist so ein, ich kann auch ganz gut mit mir selbst und das ist, was ich auch genieße, da irgendwie mir einen Kopf zu machen. Ich könnte stundenlang einfach, ich kann ja Augen zumachen und dann mich in meinem Kopf verlieren und Ideen ausbrüten oder über Sachen nachdenken.
Das, wie man in Bayern sagt, rumsitzen und blöd schauen.
Ja, so schaut es dann von außen aus, aber genau, innerlich ist Katharsis und außen ist so ewige Ruhe. Mhm. Aber ja.
Aber dafür braucht man schon einen Horizont, finde ich. Ich finde, das geht nicht. Ich habe neulich, war ich in Hamburg bei einem Freund, der in St. Georg wohnt, wo man, egal aus welchem Zimmer du guckst immer auf eine Hauswand gegenüber. Und ich könnte das nicht aushalten. Ich könnte so nicht mehr leben, wenn deine Gedanken immer nur bis zum Balkon gegenüber gehen. Das ist einfach zu wenig, finde ich.
Ja, das ist auch wirklich schön, dass du das sagst, weil es so ein, so klar, ich bin auf einem sehr, sehr kleinen Raum in diesem Bus.
Das kann man wohl sagen.
Aber es sind ja einmal außenrum Fenster und ich schaue nicht einmal auf eine Wand. Ich stehe dann da in der Natur und ich habe einen Weitblick bis zum Horizont. Ich kann teilweise durch die Frontscheibe dann vielleicht sogar in den Himmel schauen und die Sterne, wenn ich im Bett liege, oder ich ziehe den Vorhang so ein bisschen an die Seite und schaue in den Himmel oder ins Morgengrauen oder in den Sonnenuntergang. Ich fühle mich da null beengt. Ich habe da eine wahnsinnige Weite. Obwohl dieser Raum theoretisch so klein ist, lebe ich eigentlich so in der offenen Natur. Und das macht gleich einen Riesenunterschied.
Aber wenn du auf dem Campingplatz stehen würdest mit dem Ding, ja, wäre doch Platzangst vorprogrammiert, oder?
Ist auf der Reise auch überhaupt nicht meins.
Nee, eben, ich weiß, aber ja, ich meine nur, also weil es gibt irgendwie so dieses im Camper verreisen ist ja irgendwie wahnsinnig modern heutzutage, merkt man ja, wenn man über die deutschen Autobahnen fährt. Aber das wäre für mich der komplette Ausnahmezustand. Ich würde das nicht, ich kann nicht mal in einem Camper aufs Klo gehen, weil mir das zu eng ist. Das schaffe ich nicht. Ich habe lieber eine Wiese.
Aber ich muss sagen, ich habe ja auch keine Toilette im Bus. Also ja, ich mache dann auch die Türen auf.
Ist ja eh besser, oder? Ist auch nicht so viel, man muss auch nicht so viel Wasser verbrauchen.
Gar nichts. Also ich muss euch da vielleicht ein kleiner Tipp, weil ich habe letztens, da habe ich auch ganz böse unter so einem Zeitartikel online was drunter geschrieben, also nicht böse geschrieben, aber da hat eine das Vanlife so wahnsinnig runtergezogen. Die hat es noch nie gemacht. Und dann hat die da irgendwie eine Rolle Klopapier bei einmal für einen Toilettengang im Wald. Und das, bitte? Fand sie so schwer. Und dann, also da habe ich mir auch gedacht, so Mensch, gut, es ist auch nicht einfach. Da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Aber vielleicht braucht man auch jemanden, der einen da so ein bisschen an die Hand nimmt, was dieses, was so eine Art von Lifestyle irgendwie angeht. Und fand ich ganz schwierig, den Artikel. Und da habe ich, also nur wenn man jetzt auf die Toilette geht, ein Feuchttuch, es reicht ein Feuchttuch, kann man sich wundervoll sauber machen. Das Feuchttuch nimmt man auch am besten einfach wieder mit nach Hause, okay, schmeißt es in den Müll.
Tipp zum Mitschreiben.
Das ist ein kleiner, genau, Tipp, wie man in die Natur macht. Ein Feuchttuch, wunderbar, wieder mit reinnehmen und dann einfach in den Müll schmeißen. Und dann hast du keinen Müll gemacht, brauchst du keine Rolle, Klopapier, wie auch immer. Also,
das ist, aber alles vielleicht ist das der Witz an Reisen, dass man eben nicht nur über buchstäblich Ländergrenzen fährt, sondern dass man auf einer Reise, dass der Witz oder der Sinn einer Reise ist vielleicht, vor allem über die eigenen Grenzen zu gehen. Es geht nicht um die Länderreisen, es geht Ländergrenzen, yes, das kann ich mal mehr sprechen, sondern es geht eben um die Grenzen, bei denen man sich selbst erwischt, dass man plötzlich merkt, huch, hier komme ich jetzt an einen Punkt, das ist echt schwierig für mich und ich muss dann damit umgehen. Mhm. Ich muss da durch.
Ja.
Ich finde irgendwie dieses Durchgehen ist so im Moment so mein Lieblingsthema sowieso, eben nicht am Rand dran vorbei, nicht sich dran vorbei lavieren, sondern und diese Art der Reise, die du da machst, in die Städte rein, mit den Leuten reden, deren Tee trinken, deren Baklavas, deren Kekse kaufen und essen, das ist ja mittendrin, das ist eben nicht dran vorbei, indem man sich in einem Hotel verschanzt und sozusagen die eigene Kultur wieder irgendwie in ein fremdes Land setzt, in dem ich im Fünf-Sterne-Hotel wohne. Was ja durchaus natürlich auch mal ganz schön ist, so ist es ja nicht. Aber
das darf auch mal sein, absolut. Finde ich auch gut. Ich glaube, es gehört dazu, Grenzen durchzubrechen. Sich stellen. Und dann sieht man auch, wie stark man eigentlich auch ist. Also, oder und man weiß, was man nicht möchte und was man mag. Ich finde, das ist ja einfach nur seinen Horizont erweitern, wie du es vorher schon gesagt hast. Und ich bin dann viele theoretische Grenzen gekommen mit meinem Bus oder ich persönlich mit meinem Kopf und mit den Menschen um mich herum, auch was auch Länder angeht, was Temperatur oder weiß ich nicht, deren Sozialverhalten, was einem dann teilweise einfach nicht in den Sinn kommt, wie sich Leute so verhalten können, mit dem du dann trotzdem umgehen musst und dann irgendwie das Beste draus machst.
Man muss sich echt seinen Ängsten auch stellen auf so einer Reise, oder?
Ja, ich bin jetzt zum Glück nicht so ein ängstlicher Mensch, aber das hätte auch vielleicht an der irgendeinen anderen Ecke in meinem Leben anders
aber nicht ausgehen. Ängstlich ist nicht dasselbe wie angstfrei oder ohne Angst, sondern
zum Beispiel, was mich Leute fragen, ich stehe dann in Pakistan, irgendwie dann schon auch in Taliban oder Al-Qaida Gebieten, wo ich gewarnt werde und ich stehe da alleine im Wald und ich suche mir dann auch wirklich die Stelle, wo ich dann, wie gesagt, ganz alleine bin und das können sich manche Leute vielleicht gar nicht vorstellen, dass man da. Ich meine, mit diesem Bus bin ich ja wahnsinnig angreifbar, theoretisch. Ich habe sogar die Fenster offen. Also man könnte von außen, könnte mir jemand direkt an die Gurgel fassen, ohne auch nur einen Move zu machen oder irgendwie eine Tür aufzubrechen oder wie auch immer. Aber irgendwie habe ich da vielleicht so ein Grundvertrauen. Ich weiß es nicht.
Sonst würdest du diese Reise nicht machen, nehme ich mal an. Also ich würde mal sagen, für denjenigen, der von außen darauf guckt, kann man einfach davon ausgehen, dass du prinzipiell eine sehr vertrauensvolle Person bist. Sonst würdest du dir diese Reise nicht zumuten, in Anführungszeichen.
Aber ich habe ja auch Zeit, drüber nachzudenken. Also dieser Gedanke, dass ich da alleine im Wald stehe, der gibt mir mehr Zuversicht, als wenn ich jetzt mit meinem Bus zum Beispiel in einer Stadt wie Berlin parke und drin schlafe. Also einfach nur, um das zu erklären, ist in Berlin, da weiß ich, da sind viele Junkies, da sind auch viele Menschen, die wirklich vielleicht sagen wir mal, eine Schraube locker haben. Mhm. Also in einem viel größeren Ausmaß als wie jetzt in einem Wald, wo ich alleine bin.
Klar, also, da ist ja es die ist Wahrscheinlichkeit, leichter in Berlin zu sterben, als in der Nähe von Al-Qaida, meinst du?
Ich denke mir nur so in so einem Wald, dass die Wahrscheinlichkeit, also wenn da jemand vorbeikommt, diesen Bus sieht, dass der eine Meise locker hat, eine Schraube locker hat, dann die ist so viel unwahrscheinlicher als jetzt zum Beispiel in Berlin. Das sind dann so vielleicht so kleine, dass ich es mir selber irgendwie rechtfertige, dass das Fenster offen ist oder dass ich mich hier wohler fühle oder dass ich es mir halt so einrede vielleicht, ist aber auch irgendwie so part of it. Ich weiß nicht, man muss sich damit auseinandersetzen und man muss da über seine eigenen Ängste springen und sich ja irgendwie auch wohlig machen, egal wo man ist.
Und nochmal, ich glaube, dass tatsächlich solche Reisen dafür da sind, festzustellen, was für Ängste man hat und sie auch zu konfrontieren. Ich hatte bestimmte Ängste auch nie. Ich bin nie davon ausgegangen, dass ich, wenn ich eben auf einer Ranch arbeite mit 10 anderen Cowboys, ich war das einzige Mädchen weit und breit, dass mir was passiert. Auf die Idee bin ich überhaupt nicht gekommen. Das ist nicht, deswegen ist auch nie was passiert. Ich bin auch, als ich in New York war, alleine abends durch Harlem gelatscht. Und weil ich nicht auf die Idee gekommen bin, dass mir was passieren könnte, ist mir wahrscheinlich auch nichts passiert.
Das strahlt man natürlich auch aus.
Also so ist das.
Ich glaube, das ist so ein, in einer, bisschen ängstlich den Kopf gesenkt durch so, ein, genau. durch so eine Straße läuft, dann das riecht ja jeder. Klar, Hund.
Ich laufe natürlich oder? Wie so eine Alpha-Bitch durch die Gegend und denke mir, don't mess with me.
Ja, ich glaube, da sind andere da Leute.
Passiert nichts. So, wow, ich gehe mal auf die andere Straßenseite. Nein, aber ich glaube dafür, wie gesagt, deswegen kann man das ja auch, man kann das ja üben, reisen. Also ich glaube, eben, wenn du anfängst als Kind immer nur in irgendwelchen familienfreundlichen Hotelresorts zu übernachten, wirst du nicht street smart. Du lernst solche Sachen nicht. Du lernst es nicht erkennen, wo Gefahren sitzen oder wo auch nicht, ja, glaube
ja,
ich.
Absolut, weil ich glaube, da ist in diesem, wenn du als Kind oder bis Erwachsener irgendwie dann in so aufgehobenen Resorts untergebracht wirst, genau. Da wird dir unterbewusst wahrscheinlich von deinen Eltern genau. ja schon dir so eingebläut, so die Straße ist gefährlich und da draußen ist eine andere Welt, die ist nicht so angenehm und
genau. Ja, nein, und auch du bist
auch viele Gefahren.
Und du bist ja auch wie in so einem Kokon. Das hat ja mit dem normalen Leben nichts. Also wenn du in einem Resort bist in Ägypten, hat das ja mit Kairo nichts zu tun, sondern du bist in einem Resort.
Ägypten gar genau. nichts zu tun.
Da ist eben, du kriegst ja da überhaupt nichts davon mit. Und ich meine, du bist natürlich schon als Kind also deine Eltern, ihr seid ja auch irgendwie nach Italien gefahren oder so weiter.
Ganz Europa haben wir so gemacht. Genau. Was ich da auch immer sehr schön fand, dass wir so, während die anderen Kinder vielleicht dann den Urlaub in Spanien, Italien, Frankreich waren, mit meinem Dad dann durch Deutschland getourt und wir haben uns Deutschland angeschaut. Ich finde das kann ich echt jedem ans Herz legen. Wir haben wirklich schöne Ecken in Deutschland. Wir haben Nationalparks, Tropfsteinhöhlen.
Klar.
Auch oben der Norden mit Rügen und der Ostsee, den Kreidefelsen, keine Ahnung. Da liegt so viel Abenteuer in der Luft.
Ich glaube, man müsste das Ideale in meiner Vorstellung wäre, dass man das mit Kindern sozusagen in der Heimat, so beknackt das klingt, da müssten wir eigentlich drauf zurückkommen, also dass man das übt zu Hause, in Anführungszeichen, wo man ja wenigstens die Sprache spricht, das heißt, wenn du verloren gehst als Kind, du kannst dich ja wenigstens irgendwo abholen lassen. Und dass man dann sozusagen den Horizont erweitert. Je älter du wirst, desto weiter geht es dann eben nach draußen. So, ich glaube, es ist völlig überflüssig, mit einem Dreijährigen nach Italien zu fahren, weil das interessiert den nicht, ob der jetzt durch Venedig latscht oder über Rügen läuft, so ungefähr. Ich glaube nicht, dass das für einen Dreijährigen Unterschied macht. Nur je besser du gelernt hast, dich in der Fremde, die einem noch vertraut vorkommt, zu bewegen,
gibt dir, glaube ich, ein anderes Gefühl für die Zukunft.
Und dann kriegst du ein besseres Gefühl für Italien. Also eben, weißt du, als Kind die Welt relativ klein halten und dann kannst du sie langsam.
In konzentrischen Kreisen einfach langsam kennenlernen.
Man muss nicht mit 10 nach Dubai. Ich glaube, dem ist man gar nicht gewachsen, ehrlich gesagt.
Das ist auch einfach, muss nicht sein. Da hast du recht. Das ist auch so ein, ich habe meine Facharbeit geschrieben über Bewegungserziehung im Vorschulalter und da ging es auch darum, dass man in den Generationen vor uns hat man ja als Kind gar nicht anders gekonnt, als seine Umgebung in konzentrischen Kreisen kennenzulernen. Da wurde man nicht mit dem Auto von A nach B gefahren. Ja. Da hast du immer weitere Grenzen gezogen und hast es zu Fuß mit dem Fahrrad konntest du dann langsam deine Umwelt kennenlernen.
Als man das Fahrrad gekriegt hat, was hatte man für eine Möglichkeit auf einmal.
Und heutzutage haben die Eltern irgendwie Angst, ihnen ein Fahrrad zu kaufen, weil in dem Alter ist, und heutzutage verinseln wir so in dieser Art und Weise, wie wir uns fortbewegen. Auch wie ich mich über Jahre mit einem Flieger fortbewegt habe. Deswegen ist auch irgendwie so ein Ich finde es wichtig, dass man sich so nach und nach irgendwie vorantastet von der Kindheit an bis, jetzt mache ich es als Erwachsener auch so.
Man sieht ja durch diese Form der Reise auch viel mehr. Also du siehst ja schon aus dem Zug mehr als aus dem Flugzeug. Das Problem bei der Reise im Flugzeug ist ja, dass einem die Reise fehlt, sondern du steigst zu Hause in den Flughafen und plötzlich landest du in einer anderen Welt. Während früher, wenn man noch mit dem Orient Express gereist ist beispielsweise, du hast ja gemerkt, wie sich die Landschaft verändert. Also alleine, wenn du mit dem Zug von München nach Hamburg oder Berlin fährst, siehst du wirklich, wie unterschiedlich die Landschaft ist. Und das ist ja das, was du in deinem Bus machst. Du sitzt da in diesen ganzen offenen Fenstern sozusagen. Und du siehst auf deiner Fahrt, wie sich langsam das Bild außen verändert. Und das ist doch eigentlich, und ich, zumal du ja auch noch selber fährst die ganze Zeit. Du lässt dich ja nicht fahren und hast die Nase im Buch oder irgendwie sowas. Oder wie Kinder heutzutage dauernd, also ich will jetzt nicht, Gottes Willen, moderne Erziehung bashen, aber diese Kinder, die dann irgendwie sich erstmal 5 Stunden lang irgendwelche DVDs angucken und dann sind sie plötzlich da. Und nicht mit diesen, ich sehe was, was du nicht siehst, Spielen irgendwie bei Laune gehalten werden und so weiter. Jetzt werde ich aber ein bisschen sentimental, glaube ich, Verzeihung. Nein, aber,
bitte.
Aber ich meine nur, das ist genau das, was du da tust auf deiner Reise. Was ist denn mit Heimat? Also wenn du dann so lange am Stück unterwegs bist, also zwischendurch hattest du ein bisschen Heimweh, das habe ich manchmal gefühlt. Aber hast du auch gelernt, das Zuhause, was einem ja manchmal zu eng wird und einem wahnsinnig auf die Nerven geht zwischendurch, hast du gelernt, es von Weitem mehr zu schätzen?
Ich glaube, das hat auf jeden Fall was mir zum Beispiel abgeht, was, wenn du sagst, ich habe das gesehen, dass da auch irgendwie Heimweh in meinen Augen steckt. Oder in deiner
Stimme war es eher, weil die Augen habe ich ja nicht gesehen.
Was ich bei Corona sehr, sehr gemerkt habe, so zum Beispiel meine ganzen Nichten oder die Kinder von meiner Schwester, die werden so schnell groß und das sind so Sachen, die sind einfach weg, wenn ich nicht da bin und sie mir anschauen kann. Mhm. Die verpasse ich einfach direkt. Und das sind so Sachen, wo ich gerne manchmal zu Hause wäre, um irgendwie so, zum Beispiel. Vorgestern sind meine Nichten von meiner Cousine sind das erste Mal, die wohnen den Bach runter, also 100 Meter den Bach runter, und die sind das erste Mal zu mir rüber in den Garten gekommen, selbstständig, weil sie jetzt alt genug sind.
Bald zwei jetzt, oder was?
Die sind zwischen 2 und 5.
Ja, okay.
Und die sind jetzt so, keine Ahnung, in dem Alter jetzt.
Todesmutig.
Und dann musste ich vom Baumhaus runterkommen, weil sie mir was ins Ohr flüstern mussten und haben mir ein kleines Geschenk mitgebracht. Und das ist so zuckersüß. Und das sind so meine Family-Highlights. Da geht mir so das Herz auf.
Und die fehlen dann manchmal.
Das ist dann natürlich was fehlt. Aber ich habe jetzt schon, das ist ja meine zweite Fahrtpause. Ich glaube, ich kann das ganz gut so unterbringen. Und ja, ich mache es mir da jetzt nicht zu schwer.
Du hast mir doch erzählt, dass du warst in Georgien und hast da Ikigai gemacht. Kannst du mal erklären, was das war?
Ein Workshop. Es ist eine japanische Philosophie oder Lebensanwendung sozusagen, dass man nach seinem Ikigai sucht, nach seiner Lebensbestimmung. Es gibt zum Beispiel in Georgien auch einen Bonsai-Kurs gemacht mit einem alten Mann, der hat seine Lebensbestimmung gefunden, der liebt Bonsais. Der macht, sein ganzes Leben dreht sich um Bonsai-Bäume. Der weiß, wie man sie pflegt, hochzieht.
Why? Wozu?
Wieso nicht? Ich meine, du hast, wenn ich jetzt an dich, deine Hunde, deine Passion, was diese Tiere angeht, da hast du ein Ikigai für dich gefunden.
Die sind nachts gemütlich irgendwie auf meinem Bauch auf dem Sofa. Das ist mit so einem Bonsai-Baum auf dem Sofa, weiß nicht.
Ja, aber das muss man ja zulassen, das ist ja auch die Schönheit an der Welt, oder? Dass jeder anders ist und einen anderen Zugang zu Sachen hat. Und ich konnte den sehr gut verstehen, diesen Bonsai-Mann. Und ich finde, dass diese japanische, das ist wie so ein Anspruch an sich selbst. So, man muss so lange sich ausprobieren, bis ich wirklich was gefunden hat, was einem Freude macht. Und da bin ich gerade wieder ein bisschen dran, so mein Ikigai für die Zukunft zu finden, weil die letzten Jahre habe ich das, glaube ich, immer sehr gut verfolgt, aber die Japaner sagen eigentlich auch, dass man eigentlich nur einen Ikigai für einen längeren Zeitraum hat. Manchmal ändert sich, bei mir habe ich das Gefühl, ändert sich das immer wieder mal, dass meine Passion sich neu verformt. Aber ja, für alle da draußen, googelt Ikigai und schaut, schaut mal, ob ihr euer Ikigai, oder fühlt mal rein, ob ihr euer Ikigai schon gefunden habt. Sonst sagen die Japaner, man muss einfach alles ausprobieren, man muss spüren, ob was einem gefällt, was einem nicht gefällt. Und ja, ich hoffe, ihr da draußen seid nahe dran, euer Ikigai gefunden zu haben. Ja, es sind aber auch so Sachen, die ich jetzt auf dieser Reise, was mir wichtig ist, dass, weiß ich nicht, in der Türkei habe ich Ebru-Malerei gemacht, das ist so eine Wassermalerei, genau, diesen Bonsai-Kurs gemacht, Ikigai-Kurs, Töpfern, Gitarre lernen, irgendwie sich da nochmal ganz wild auszuprobieren und schauen, wo die Reise für einen selber hingeht.
Also wer bin ich?
Wer bin ich, genau, oder wer bin ich jetzt, weil ich, ja. Ich habe das Gefühl, die letzten Jahre, oder das hoffe ich, dass du das auch sagst, dass ich eigentlich schon immer sehr bei mir bin. Nur jetzt gibt es halt nochmal einen neuen Neustart. Und ich brauche diesen Neustart.
Eine Weiterentwicklung ist es doch. Ja. Also es ist doch sozusagen sich nochmal darauf besinnen, wer man ist. Also ich meine, ich könnte mir denken, dass man sein Ikigai, damit muss ich mich erstmal beschäftigen, ja. So findet und dass man daraus verschiedene Links entwickelt. Das geht ja dann weiter. Mhm. Das meine ich. Also es ist ja, es ist ja wie ein Mobile. Also da ist sozusagen der Hauptstamm und dann gibt es eben einzelne Ikigai-Adern sozusagen.
Ja, Äste,
und die müssen ja nicht für immer bleiben, aber die braucht man dann vielleicht auch für die Balance für eine Weile.
Ah, das ist schön ausgedrückt, ja, genau. Es ist ja auch so ein ganzes Konstrukt,
ja,
ne?
Genau.
Das sich langsam aufbaut. Und ja, ich finde, da gibt es gar kein richtig und falsch. Man muss einfach nur raus und ausprobieren, oder?
Ja, so nein, um richtig und falsch geht es auch überhaupt gar nicht, sondern es geht einfach darum, glaube ich, wie man aus seiner Lebensreise das meiste macht. Also das kann man theoretisch ja auch, wenn man zu Hause bleibt, es muss ja nicht jeder nach Peru reisen, es muss nicht jeder nach Afrika.
Das ist auch überhaupt nicht jeder sein Ding.
Aber eben sozusagen trotzdem auch zu Hause, also einfach lernen, den Horizont wahrzunehmen. Hm. Und das kann man natürlich auf so einer Reise, wie du das jetzt machst, vielleicht leichter, aber man muss es ja vor allem auch wollen. Also man muss den Horizont suchen, wo man ihn dann findet, ob in Istanbul oder in der Schorfheide, ist ja wurscht. Eigentlich. Und das ist ja irgendwie das, worum es irgendwie geht. Also wie geht denn die Reise jetzt weiter?
Das sage ich auch schön, weil ich, um das da jetzt gleich das zu beantworten, ich habe ja auch irgendwie so ein bisschen vorgehabt, diese Reise zu machen, damit ich dann so ein bisschen mich mal wieder danach vielleicht ein bisschen gefestigter in Deutschland sehen kann oder irgendwo mich niederlassen kann, weil ich ja vielleicht auch, was heißt vielleicht, sicher Kinder haben möchte und auch die richtige Frau an meiner Seite haben möchte, die ich, wie es ausschaut, in Georgien gerade gefunden habe und die jetzt auch ab jetzt dann mit auf diese Reise mitkommt. Also wir fliegen tatsächlich, morgen geht es weiter über Georgien und dann nach Pakistan, Indien und sie wird mich ab jetzt begleiten. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Und
aber auf der ganzen Reise oder geht sie jetzt nur für ein paar Etappen mit?
Das werden wir herausfinden. Ich finde, es ist auch fair zu sagen, dass sie das so eine Art von Reise noch nicht gemacht hat und wir müssen schauen, ob ihr das überhaupt liegt, ob ihr das Freude macht und ob wir auf so einem kleinen Raum so auch so cool zusammen sind, wie wir jetzt in Deutschland und Georgien, wie wir uns halt jetzt bisher bewegt haben. Das kommt jetzt alles drauf an. Was,
ja, wenn man dann lernt, dass man tatsächlich besser zusammen ist, wenn man ein riesiges Haus zur Verfügung hat mit möglichst einem See vor und hinter dem Haus, ist ja auch gut, wenn man das rausfinden kann auf diese Art und Weise.
Ganz genau.
Und auf jeden Fall erlebt man ja zusammen, also man schafft ja Erinnerungen auf diese Weise, man schafft Gefühle, auf die man sich verlassen kann sozusagen. Also ich habe festgestellt, dass ich in sehr schwierigen Situationen im Leben oft mich erinnere an Gefühle, die ich hatte in während einer bestimmten Reise zum Beispiel, und mich das dann sehr trägt.
Mhm. Ja, ich bin jetzt auch gespannt drauf, dass man, was die Reise angeht, dass man so ein, dass man sie teilt. Ich habe ja jetzt, im Grunde habe ich jetzt über die letzten 6-7 Monate habe ich ja mit euch sozusagen über Social Media Kommunikation gehabt. Und ich habe, ich poste ein Bild und ich kriege von euch Feedback oder ich spreche mit dir darüber. Und wir haben auch viel gesprochen. Das war ja so die Kommunikation. Und jetzt habe ich noch so einen extra Punkt, wo man direkt mit jemandem teilt. Das ist ja schön, wenn man zu zweit auf so einer Reise dann auch immer sich dann Sachen zuspielt oder auch gegenseitig aufmerksam macht, was man da gerade gesehen hat oder hört, was einen inspiriert. Darauf freue ich mich jetzt sehr. Ich freue mich jetzt auf Zweisamkeit.
Ja, weil es eine andere Entwicklung wird natürlich dann. Also
es wird auch eine andere Reise.
Genau.
Ja, das hattest du auch gesagt.
Ja.
So, jetzt wird ein anderer Weg sozusagen eingeschlagen. Und ich bin sehr gespannt, was das mitbringt. Aber ihr werdet das da draußen dann auch irgendwie natürlich auch viel sehen. Wir lassen euch nicht alleine.
Also spätestens anhand der Fotos, die sich ja wirklich immer weiter verändern und die Farben sich ja auch die ganze Zeit verändern, je nachdem, wo du bist und so weiter. Also das, ich meine, ich würde mal sagen, dass dein Ikigai Ästhetik ist, das hast du ja schon rausgefunden vor vielen, vielen Jahren. Und das ist eben das, was jetzt sich dann daraus...
Hast du schön gesagt, ja. Was daraus auch weiterentwickelt.
Genau.
Das ist wie so ein Überbegriff. Theoretisch hatte ich, vielleicht habe ich es falsch, vielleicht hatte ich mir da falsch Gedanken gemacht, weil vielleicht hatte ich so als Ikigai das bisher verstanden, so okay, das ist meine Kamera und ich als Fotograf, aber das stimmt gar nicht. Es ist also, weil ich so in einem großen Bubble, da hast du wahrscheinlich recht, ich bin einfach ein Ästhet in einer ganz, ganz schlimmen Art und Weise.
Wieso in einer ganz schlimmen? Ich finde das eine sehr freundliche Art und Weise.
Sehr ausgeprägten Art und Weise.
Ja, aber das zieht sich ja bei dir durch. Also
weil zum Beispiel, dann denke ich sofort an Karl Lagerfeld oder so, der sagt so, der auch ein Ästhet ist, aber der so oberflächlich ist. Weißt du, was ich meine?
Aber es gibt doch unendliche, viele, viele verschiedene Sorten der Ästhetik. Also auch Theater ist eine Ästhetik, Film ist eine Ästhetik, ist aber nicht deine Ästhetik.
Auch ich finde an Emotionen und Menschen und Tiefgründigkeit ist eine Ästhetik. Es kann ja in jeder Hinsicht kann es, also wenn ich mir jetzt einen traurigen Film anschaue und ein Pärchen weinend in den Armen liegt, dann steckt da für mich ganz viel Ästhetik drin.
Es kann ästhetisch sein, es kann auch einfach richtig schlecht sein.
Aber wie alles, oder? Also alles
ja,
kann
aber
ja
wenn
auch
wir jetzt aber bleiben, dass dein Ikigai die Ästhetik ist sozusagen, dann hat es nichts damit zu tun, ob du Herrn Lagerfeld oberflächlich findest oder nicht, weil auch Lagerfeld hat einzelne Stiefel gemacht oder einzelne Hosen gemacht oder so. Die sind wirklich sehr beeindruckend. Yves Saint Laurent ist da vielleicht sogar noch ein besseres Beispiel. Also die sind in ihrer Ästhetik völlig irre. Man darf es halt nicht werten. Es hat nichts damit zu tun, ob es oberflächlich ist oder nicht. Es geht nur darum, sozusagen die Form von Ästhetik zu finden, um die es dir geht. Und auf diesem Weg scheinst du ja zu sein gerade. Darum scheint es doch zu gehen bei dieser Reise, wenn ich mir das so überlege, dass du dein Leben, dein bisheriges Leben aufgelöst hast, mehr oder weniger.
Völlig.
Und jetzt nach den weiteren Mobile-Teilen suchst, die zu dem Ästhetik-Ikigai gehören.
Ja.
Und da gibt es ja wahnsinnig viele Möglichkeiten.
Und es ist auch spannend.
Dann müssen wir nochmal drüber reden, bei der nächsten Pause müssen wir reden, wie sich diese Ikigais, ich glaube, man hat mehrere, ehrlich gesagt, wie sich die weiterentwickelt haben. Also was passiert ist, weißt du so, was passiert in dem nächsten Dreivierteljahr. Und das ist doch so wahnsinnig spannend. Sonst ist man ja von seinem eigenen, von dieser Wucht des eigenen Lebens immer so überfordert, weil es dauert alles so scheiß lange. Meine Güte, ich meine, wir sind da 85 Jahre beschäftigt, bis wir dann endlich aufgeben. Aber jetzt ist es so absehbar. Geht im Grunde genommen so eine solche Reise, wie jede Reise, verkürzt die Zielsetzung. Mhm. Intensiviert sie und verkürzt sie. Ist übrigens dein Podcast und ich quatsche hier vor mich hin, tut mir leid.
Nein, das ist... unser Podcast in diesem Moment. Und ich liebe es sehr, Katharina. Es ist sehr schön. Es macht auch immer so Freude. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wenn ich dann so, ja, wenn ich dann in diesem Bus sitze, irgendwo in der Pampa bin und dann kann ich mit Katharina sprechen. Und man, ja, und man kriegt einfach konstruktive Kritik, weil du einfach auch so geradeaus bist. Du sagst auch so einfach Alpha-Tier. Und das merke ich dann immer ganz, ganz arg. Und das kann man dann irgendwie für sich selbst mitnehmen. Das ist sehr, sehr, sehr toll. Ich glaube, das ist auch so ein Skill als Freundin, die du bist, dass du mir so sanft auf die Füße trittst.
Manchmal sanft, manchmal weniger sanft. Die einen sagen so, die anderen sagen so.
Ja, nein.
Aber das Tolle an deiner Reise ist eigentlich, dass es für alle, die da mitgucken dürfen, wir machen diese Reise alle. Jeder findet darin was für ihn selber eine Rolle spielt. Und das ist irgendwie irre. Also das ist, diese Reise ist viel größer, als es nur deine Reise ist.
Das ist schön.
Weil unser eins darf mitlernen.
Was ich auch ganz viel so in meinen DMs, also in meinen Direct Messages dann bekomme, ist so, dass ich Leute, also wirklich zu Dutzenden bedanken, mitzureisen. Und das finde ich, also dieser Kommentar macht mir so Freude, weil das ist irgendwie, dafür mache ich ja dann auch diese Stories oder dafür mache ich ja gerne diese Fotos. Ich meine, die tauchen da in so für 24 Stunden theoretisch auf und ihr seid da sozusagen live dabei. Das ist sehr wie das echte Leben. Man darf das mal kurz mit anschauen und dann ist es dann auch irgendwie wieder weg. Aber
das ist eben diese phänomenale Möglichkeit von Social Media.
Ja.
Es ist eben nicht narzisstisch oder irgendwas anderes, was immer unterstellt wird oder dass man es benutzen kann, um zu hetzen etc. pp. Im besten Sinne ist Social Media dafür da, den Horizont zu erweitern. Mhm. Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. Und das ist genau das, was du da machst mit dieser Reise für uns alle.
Da hast du auch recht. Ich habe auch gemerkt, ich folg natürlich auch vielen Menschen, aber ich bin bestimmt 500 entfolgt, wo ich mir merke, dass deren Content mir nicht gut tut. Dass man manchmal in so Sachen,
zu viele Faltencremes und zu viele Hotels.
Manchmal ist man dieser wilde Gaffer irgendwie und von dem habe ich dann auch versucht, mich zu entfernen, weil ich glaube auch für unsere Kinder und Social Media ist es einfach sehr ungesund teilweise heutzutage, was da draußen alles unterwegs ist und man dann immer so in dieser FOMO lebt, in diese Fear of Missing Out, dass man da, ja.
Aber so wie du es jetzt machst, ist es eigentlich so, dass diese Reise nicht nur dich zum besseren Menschen machen wird, sondern wenn wir uns darauf einlassen, eben auch uns.
Ja.
Und noch besser kann es doch gar nicht werden.
Schön.
So. Als Schlusswort, finde ich.
Ein mega Schlusswort. Und du wirklich? Hast das, ja, ach, das ist süß. Und es macht auch echt immer Freude, mit dir zu quatschen. Ich danke dir, Katharina.
Sehr gerne.
Ein Traum. Ja, ich hoffe, wir machen das nochmal, wenn bin. Dann können wir über die nächsten Ikigais, auch dein Fortschritt. Man muss auch sagen, Katharina ist gerade mittendrin in einem ein Buch zu schreiben, ein nächstes Buch, ein sehr persönliches Buch. Ich weiß nicht, ob ich das noch kurz anteasern darf.
Ja, klar, kannst du das anteasern.
Katharina hatte eine sehr schwere Zeit letztes Jahr und hat herausgefunden, dass du einen Krebs hast.
Ja, ich hatte so eine Krankheit, die hat keiner. Also das war ein bisschen unpraktisch, weil die gab es nicht, die Krankheit. Also die haben in den letzten 100 Jahren 80 Leute gehabt, die sind alle tot. Deswegen waren die Ärzte so ein bisschen überfordert. Aber ich bin ja noch da.
Du bist da und du hast deine Chemo durchgepowert und du sitzt hier vor mir und du lachst und es ist schön auch, dass du eine süße Kurzhaarfrisur jetzt hast, die dir wirklich sehr gut steht. I love it. Und müsst ihr auf jeden Fall mal reinschauen, was bei Katharina so los ist. Sie macht echt ganz, ganz tolle, tolle Bücher und auch das nächste wird sehr aufregend. Ja, ich bin froh, dich an meiner Seite zu haben als Freund.
Ja, da haben wir echt Glück gehabt. Wirklich, großes Glück gehabt, muss man wirklich sagen. Aber das Gute ist ja jetzt, jeder kann jetzt einen eigenen Simon haben, weil man kann ja mitmachen bei dir.
Genau, fahrt mit, kommt mit auf diese Reise. Und da wundern sich manchmal die Leute auch, aber wenn mir jemand schreibt, dann kriegt jeder eine Antwort. Ich habe noch nie irgendwas unbeantwortet gelassen. Also wenn ihr Fragen habt oder euch was auffällt oder ihr...
Nur nicht nach Hotels fragen.
bin ja eh hotellos sozusagen. Eben. Aber genau, schreibt mir sehr gerne auch über Instagram und wenn es irgendwie Themen gibt, die euch interessiert, dann spricht das an. Ich freue mich da drauf. Und Katharina, ich wünsche jetzt noch einen schönen Tag.
Dir auch. Und dann bis ganz bald.
Und euch allen da draußen auch einen herrlichen Abend, Morgen, Tag, wie auch immer, wo ihr gerade steckt. Passt auf euch auf. Und don't stop looking for your Ikigai. Bussi, bussi. Mua, bye. So, das war das Gespräch mit Katharina. Und ich hoffe wirklich sehr, dass ihr ein bisschen was von der Vertrautheit und der Offenheit, die ich immer in unseren Gesprächen spüre, gemerkt habt. Und dass ihr auch spüren konntet, was für eine herzliche und tolle Persönlichkeit Katharina ist. Ich mag einfach ihre Art zu denken und zu sein. Falls ihr noch nicht wisst, wie schön mein Bussi ist, schaut doch einfach mal auf Instagram vorbei. Da seht ihr auch noch, wie schon erwähnt, viele Bilder von den Orten, Geschichten und Menschen, über die wir hier so reden. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert oder weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal. Bussi, Bussi. Bussi ist eine Produktion der We Make Them Wonder GmbH in Zusammenarbeit mit den Podstars bei OMR.